Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallöchen.
Jetzt geht's los.
Ja, das hoffen wir doch. Oder auch nicht.
Ja.
Wohl, jetzt geht's los. Das könnte man auch zum ersten Thema sagen. Die IFA 2020 findet nun doch statt. Als physisches Event, wie es so schön heißt. Und sie haben sich jetzt ein bisschen umorientiert. Allerdings soll dieses Event natürlich Reglementierungen unterliegen. Das bedeutet, dass es stark begrenzt ist vom Publikum her. Es soll nur Fachpublikum teilnehmen dürfen, also Fachpresse und dementsprechend Aussteller und Großhändler, ja, Distributoren etc. Also keine Öffnung für das gesamte Publikum oder für Privatleute in Anführungsstrichen. Das Ganze soll auf 4 verschiedene Events aufgeteilt werden und die sollen mehr oder weniger getrennt voneinander stattfinden. Es gibt dann auch spezielle Events, die nur für Presse sind und das soll so ein bisschen auseinandergerissen werden. Das sind so die Dinge, die bisher bekannt sind. Wie das im Detail aussieht, das wird man dann sehen. Ich gehe davon aus, dass natürlich auch das Ganze stark eingegrenzt werden muss, was die Fachpresse angeht. Auch die Fachpresse, denke ich, muss dort stark eingegrenzt werden, weil die können das ja nicht ins Uferlose treiben, was die Anzahl angeht. Und die Räumlichkeiten sind zwar groß, aber naja, wie sie das veranstalten wollen, wie sie das machen wollen mit dem Abstand, mit der Distanz in den jeweiligen Räumlichkeiten, in den jeweiligen Messehallen, das erschließt sich jetzt für mich noch nicht so ganz.
Ja, auch wann soll die denn eigentlich sein?
Im September, ich habe es
mir irgendwo... Ah, okay, da müssen wir mal gucken, was sich bis dahin eh noch alles ändert, weil ich wollte gerade sagen, weil du hast ja momentan immer noch die Auflagen, mit wie viele Leute teilnehmen dürfen. Nicht jedes, ist es jetzt mittlerweile, dass jedes Bundesland in Bezug auf solche Veranstaltungen schon Regelungen, ich weiß es gar nicht. Das ist auch immer die Sache, ja, dass das, wir hatten es schon oft genug angesprochen, nicht bundeseinheitlich ist, ja. Wir hatten eben vor der Aufnahme auch schon mal kurz gesprochen und gerätselt, welches Bundesland das dann, ja, und, ach, das macht doch alles keinen Sinn. Nee, aber bis September, ja, kann sich da ja auch nochmal was ändern. Aber ich muss auch ehrlich sagen, alle, ich würde weder als Fachbesucher noch als Privatmann dahin gehen wollen, weil ich denke nicht, dass bis dahin sich die Maskenpflicht wahrscheinlich erledigt hat und dann stundenlang mit der Maske da rumlaufen und ich als Brillenträger, nee, danke.
Also ich würde es auch nicht tun, also aber das ist jedem selbst überlassen, ob er das machen will, ob er das machen muss. Ja, teilweise gibt es natürlich auch Leute, die müssen hin, weil sie vom Arbeitgeber hingeschickt werden, sprich die Pressevertreter der jeweiligen Firmen etc. oder die Repräsentanten der jeweiligen Firmen, die haben halt keine andere Wahl, dort nicht hinzugehen.
In der Situation, wie gesagt, wenn es um meine Gesundheit geht, würde ich dann auch mal sagen, Freunde, nö.
Ja, das ist dann auch immer so ein Abwägen, sage ich jetzt mal, zwischen Job behalten oder zur Messe gehen. Ne?
Ja, oder jemand anders finden, der da hingeht. Ja, da gibt es bestimmt verrückte Junge, die sich beweisen wollen, sollen die hingehen. Ne?
Ja. Möglich. Aber wie gesagt, wie das im Detail aussieht, das ist jetzt noch nicht so komplett raus. Ich gehe mal davon aus, dass das Ganze natürlich auch unter starke Beobachtung liegt und dementsprechend auch darauf Acht gegeben wird, dass alle aktuellen oder zu dem Zeitpunkt, wo sie stattfindet, man weiß ja noch nicht, wie da die Auflagen zu dem Zeitpunkt aussehen werden, aber dennoch eingehalten werden müssen. Bin ich sehr gespannt.
Ja.
Jo, und dann gab es ein kleines Statement von der Retail-Chefin Frau O'Brien. Die hat einen offenen Brief rausgehauen, der speziell in erster Linie die Apple Stores in den Staaten betrifft, dass es einen Drive-In-Service geben wird für gewisse Dinge. Das heißt, wenn man jetzt Reparaturen hat, wenn man jetzt Abholungen hat oder was abgeben will, dass man jetzt nicht mehr direkt in den Laden rein muss, sondern dass es dann einen speziellen Service geben soll, das Ganze direkt am Auto zu erledigen und dass es da eine direkte Übergabe der Produkte gibt oder eine Abgabe der Produkte, wie auch immer. Das bezieht sich zum jetzigen Zeitpunkt auf die Staaten. Man weiß noch nicht genau, ob das nach Europa oder auch nach Deutschland kommen wird in der Art und Weise. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, es ist ja nicht überall möglich. Das heißt, wenn ich jetzt einen Apple Store direkt in der City habe, in der Innenstadt habe, in der Fußgängerzone, da kann ich schlecht mit dem Fahrzeug rein. Wenn ich nicht Anlieferer bin oder sonstiges, also als Privatperson, kann ich nicht in die Fußgängerzone. Also da sind ja solche Dinge gar nicht zu realisieren. Und ich denke mal, es gibt auch einige Stores in den Staaten, wo das auch nicht möglich ist. Also das,
ja, das muss
ist
ja
nicht so einfach.
So ein, gerade wenn es halt nur um das Abgehen, ja, Abgeben oder Abholen geht, da kannst, das muss ja nicht direkt im Apple Store in der Fifth Avenue sein. Da kannst du ja auch irgendwo hier dir im Industriegebiet eine Lagerhalle mieten, ja, oder ein kleines Gebäude mieten, ja, Drive-In-Schalter draus gemacht und Ende Gelände. Ja, oder in der stehenden McDonald's zum Beispiel. Ginge zur Not auch noch.
Also du meinst, dass das, dass da zusätzliche Dinge angemietet werden für solche
Geschichten? Ja, ich meine, da reichen doch hier 30 Quadratmeter Dicke aus.
Wäre denkbar, ja. Aber ob das natürlich so gestaltet wird, das ist unklar.
Also ich denke, wie gesagt, bei jedem, du kannst bei den meisten Stores, kannst du das wahrscheinlich nicht umsetzen.
Naja.
Wenn man sich die Lage mal anguckt, genauso alleine die Stores hier bei mir in der Region, die sind entweder in der Fußgängerzone oder im Einkaufszentrum. Einkaufszentrum, hättest du die Möglichkeit mit dem Fahren noch, aber nicht bis zum Store. Entweder müsstest du da nochmal auf dem Parkplatz irgendwie einen Container hinstellen, was ich ja auch anbieten würde, dass du einfach hier, keine Ahnung, 10 Parkplätze mietest als Apple, ja, und dann stellst du einen Container drauf, ja, der direkt angefahren werden kann, ja, und zum Abgeben und Abholen. Das wäre noch eine Möglichkeit, dass du sagst, okay, da ist wenigstens in der Nähe vom Store, ja. Aber theoretisch, wenn es wirklich nur darum geht, ja, oder dass einer vielleicht dann auch noch mal ein paar Kopfhörer mitnimmt oder so, dann kannst du da auch im Prinzip so einen Pop-Up-Store machen, ja, der halt einfach mit dem Auto halt so zu erreichen ist.
Das wäre denkbar, also so eine Art Service-Point etc. oder so, ja. Sonstiges, das wäre möglich, ja.
Der muss ja auch nicht zentral gelegen sein. Je besser den mit dem Auto anfahren kannst, umso einfacher ist es, ja.
Das stimmt, da hast du recht. Ja, des Weiteren hat sie noch ein paar Hygienemaßnahmen erklärt in dem Brief, dass die Geräte jetzt noch öfter gereinigt werden, also speziell die Geräte, die in der Auslage sind, also iPhones, Tablets etc., wo man auch viel drauf rumtoucht, die werden jetzt noch intensiver und noch öfter gereinigt. Sie spricht da von einem Deep Cleaning. Bin ich gespannt, ob das Deep Cleaning da wirklich ernst genommen wird. Nur einmal mit ein bisschen Desinfektionsmittel rübersprühen, ist ja jetzt nicht gleich ein Deep Cleaning. Aber okay, da kann man natürlich geteilter Meinung sein über diese Aussage mit Deep Cleaning.
Ja, okay, bei iPhone, iPod Touch, iPad ist jetzt nicht so das Problem. Weil es ist ja im Prinzip nur Display.
Ja.
Das kannst du relativ gut einfach abwischen. Ja, bei den Rechnern, gerade mit den Tastaturen, ein bisschen schwieriger, ja, aber ja.
Ja, na gut.
Kann man machen, aber es ist, ja.
Jedenfalls ist festzustellen, dass sich Apple bezüglich dieser ganzen Corona-Geschichte und bezüglich den ganzen Maßnahmen extrem viel Mühe gibt und auch sehr viel mehr tut, als eigentlich nötig oder vorgeschrieben ist. Also sie sind da wirklich sehr sehr proaktiv in dieser ganzen Geschichte und das ist schon ein positives Beispiel. Also das, was man da so mitbekommt und so liest etc., das ist sehr, sehr vorbildlich, finde ich.
Ja, man hat ab und zu mal den Eindruck, dass mancher wirklich nur das Nötigste tut, beziehungsweise das, was wirklich vorgeschrieben ist, ja.
Ja.
Gerade wenn man jetzt wirklich mal so, seitdem ja alles in Anführungszeichen wieder geöffnet ist und die Auflagen jetzt im Nach und Nach ja immer weiter gelockert werden, ist das schon teilweise gut zu sehen, ja, wer sich da wirklich Gedanken drum macht. Ja, oder wer da einfach irgendwie nur Vorgaben umsetzt, ja. Wo dann in der Ecke irgendwo eine Flasche mit Desinfektionsmittel steht, ja, aber ja. Das ist dann, ja.
Ja. Es ist auch ein Unterschied, ob man selbst an diese Vorsichtsmaßnahmen und an diese neuen Hygieneregeln glaubt und das auch für sinnvoll erachtet oder ob man das nur tut, weil es halt vorgeschrieben ist. Das sind halt sehr große Unterschiede. Und man sieht dann auch bei vielen Unternehmern, sage ich jetzt mal eine Gaststätte etc., die nur wirklich das Nötigste tut und nicht mehr tut, wie sie da so denken und wie sie so aufgestellt sind. Das sieht man also ganz, ganz stark bei der ganzen Geschichte.
Mhm. Ja. Ja.
Aber da trennt sich dann die Spreu vom Weizen bei vielen Einrichtungen, bei solchen Dingen.
Mhm. Ja.
Ja, und dann zum nächsten Thema, die Gamescom, die wird stattfinden, das war ja schon bekannt, das wird ein virtuelles Event werden, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Sie wird kostenlos sein, sie wird viertägig sein, das sind jetzt noch die neuesten Fakten. Ich glaube, von Anfang an war jetzt nicht klar, dass sie komplett kostenlos sein wird. Da gab es ja noch so ein paar Diskussionen um das
ganze Thema. Ja, Online-Tickets und so ein Kram, also sorry, ja.
Ja. Ja.
Nee. Naja, gerade bei einer Online-Veranstaltung, das ist kein Tyson-Boxkampf, den du dir im Pay-Per-View anguckst, ja, wo ein Ticket für Schweinegeld über den Tisch geht, ja. Wo du heute gerade im Internet, gerade was auch Spiele-News betrifft, du 1.075 Millionen Möglichkeiten hast, dir News zu besorgen, ja, Videos zu gucken, ja, Kommentare zu holen. Da macht das keinen Sinn, auch für eine Gamescom, ja, dass sie da ein virtuelles Ticket verkauft, um Leute da oder um. Nee, das, wie gesagt, macht keinen Sinn.
Ja. Ja, sehe ich ähnlich. Sehe ich ähnlich. Und du hattest auch noch ein Gamescom-Thema
ja. Ja, du hattest das reingenommen. Ich hatte es einfach nur kurz reingeschmissen. Link ist in den Shownotes drin. Und zwar gibt es mittlerweile schon wieder einen neuen Termin, ja, für die Opening Night bei der Gamescom.
Okay.
Die haben es jetzt noch mal kurz verschoben, um ja die Termine anzupassen. Aber das, ja, ich denke mal, jetzt dürfte er ziemlich final sein, der Termin. Wie gesagt, der Link ist auch nochmal in den Shownotes drin.
Ja.
Genau. Ja. Und dann noch was, was mich auch nicht überrascht, ja, gerade in Bezug auf Corona, ja, elektronische Bezahlmethoden haben halt, oder der Umsatz mit elektronischen Bezahlmethoden auch im Einzelhandel geht halt nach oben. Klar, wenn du nach Möglichkeit halt auch kein Bargeld irgendwie annehmen willst, ja, oder halt nicht angenommen werden soll, musst du natürlich gucken, dass du halt bargeldlos bezahlst. Ja, und wir haben ja das Schöne, der Großteil, na, nicht der EC-Karten, wie nennt sich es heute nochmal?
Girocard.
Der Girocard ist ja mittlerweile auch kontaktlos möglich, beziehungsweise durch die NFC, beziehungsweise hier einfach auflegen oder so, ja. Kein Wunder, dass die Bezahlmethoden da, oder dass das mehr angenommen wird, ja. Wenn selbst irgendwie Bäckereien, ja, die vorher immer auf Geld oder die nie die Möglichkeit hatten oder angeboten haben oder auch Metzgereien oder auch, wie gesagt, es gab ja auch durchaus den einen oder anderen Klamottenladen, ja, der nur Bargeld angenommen hat, bis jetzt immer noch, ja, wenn die schon das nachrüsten oder aufrüsten, ja, um da halt Zahlungen anzunehmen, ist ja auch keine Überraschung, ja. Dass es hochgeht. Ja. Ich bin nur mal gespannt, ob sich das auch wieder ändert. Oder aber, ob sich wirklich hier unsere Kollegen, wollte ich eben sagen, ob sich die Bevölkerung hier in Deutschland wirklich so dran gewöhnt hat, dass sie auch weiterhin das machen wollen. Und ob die Läden auch weiterhin die Terminals dann einfach stehen lassen. Oder ob die Bäckerei dann in einem halben Jahr sagt, hier, wir haben es überstanden. Oder wenn halt wirklich es überstanden sein sollte, keine Ahnung, wie lang es dann letztendlich wirklich dauert, dass sie die halt wieder abbauen, um halt die paar Cent halt nochmal zu sparen. Ja,
ja, das sind ja teilweise auch nicht gerade kleine Beträge. Das kommt natürlich auch auf den Anbieter an, wo man unter Vertrag ist, ganz klar. Mein Bäcker hat mir mal gesagt, wenn ein Brötchen 35 Cent bei ihm kostet, das günstigste Brötchen, dann muss er 5 Cent einkalkulieren für Kartenzahlungsgebühren und für die Kosten, die durch die Kartenzahlung entstehen. Ob das jetzt wirklich so ist, kann ich jetzt nicht überprüfen, habe ich mich noch nicht konkret mit auseinandergesetzt. Ich weiß halt, dass es natürlich auch viele neue Möglichkeiten gibt, wo die Kosten etwas geringer sind etc. Aber im Schnitt sind da halt auch Gebühren drauf. Keiner macht das umsonst, keiner wickelt diese Zahlungsmethoden umsonst ab. Aber letztendlich kostet es dem Bäcker natürlich auch Geld, mit dem Geld zu hantieren, das ganze Geld zu managen, das ganze Bargeld zur Bank zu bringen, das Geld einzuzahlen. Teilweise nehmen die Banken für das Einzahlen auch Geld, je nachdem, was man für ein Kontoführungsmodell hat, also was man für Kontoführungskosten hat, was man da für ein monatliches Preismodell hat. Das muss man auch alles berechnen. Und viele sammeln ihr Geld auch und zahlen es nicht jeden Abend ein, sondern nur einmal in der Woche, damit die Einzahlungskosten halt etwas geringer sind etc. Das muss man sich alles gegenüberstellen. Und bargeldlos ist natürlich auch vom Handling her, wie gesagt, vom Geldmanagement her viel einfacher in meinen Augen.
Wie gesagt, ich bin halt nur mal gespannt, weil Deutschland ist ja nach wie vor oder war bis jetzt eigentlich ja das Land der Bargeldzahler. Ja. Keiner will ja im Prinzip sein Bargeld hergeben. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt noch entwickelt, gerade wenn es in Anführungszeichen überstanden sein sollte. Ob gerade die Kleinen, die es halt früher nicht hatten, die es halt jetzt haben, ja, weil auch danach gefragt wird, beziehungsweise weil man halt auch von dem Kontakt mit dem Bargeld, ja, was ja ein Bekannter auch Überträger gerne ist von, auch was jetzt Grippe betrifft, generell, ja, wie gesagt, Viren etc., ein bekanntes Übertragungsmedium auch einfach ist, bin ich mal gespannt halt, wie es, ja, ob es dabei bleiben wird, ja. Weil bis jetzt hat man sich ja eigentlich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Gerade wenn auch von der Regierung immer mal das Thema bargeldlos beziehungsweise Förderung von bargeldlosen Bezahlmethoden im Raum stand, ja, sind ja tausend Gruppen aus dem Boden gesprossen oder Gruppierungen aus dem Boden gesprossen, die irgendwie halt Druck oder versucht haben, halt Stimmung dagegen zu machen. Und jetzt hast du halt die Situation einfach, dass es über halt Corona jetzt doch gekommen ist. Deswegen mal gespannt. Ja. Da bin ich echt mal gespannt, wie sich das dann oder ob das ein Trend ist, der einfach anhält. Mhm. Weil es ist natürlich schon schön, ja, wenn du überall mit Karte zahlen kannst. Also mir kommt das sehr entgegen. Ich würde gerne überall mit meinem iPhone zahlen können. Ja, das ist dann quasi der nächste Schritt. Aber ja, mal gespannt.
Ja, schauen wir mal. Ich glaube schon, dass viele auch dabei bleiben werden. Also wenn sie einmal ihr System eingerichtet haben, einmal einen Anbieter gefunden haben, wo sie mehr oder weniger zufrieden sind, dann wird es jetzt nicht wieder ein Salto rückwärts geben. Also das bezweifle ich.
Ja,
also,
nee, gerade bei den Kleinen, du hast es ja auch schon angesprochen, mit dem Bäcker, ja, mit dem 5 Cent pro Brötchen, muss er rechnen, könnte ich mir vorstellen, dass die eigentlich davon gerne wieder weggehen würden. Weil gerade, wie gesagt, da 5 Cent von 35 ist nicht gerade ohne.
Wie das war die Aussage meines Bäckers,
ob ja, die klar, jetzt wirklich das ist ja immer die Frage,
stimmt, etc. Das ja. ist jetzt nicht verifiziert. Ja, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass es bei einigen Anbietern solche Kosten gibt und dass das durchaus stimmt, was er mir da gesagt hat.
Ja, vor allem ist ja auch immer die Frage, willst du jede Transaktion abrechnen, machst du Sammel Übertragung etc., das ist ja auch immer die Frage, ja, das genauso, alle genau stecke ich in dem Thema nicht mehr drin. Ich wusste mal von meinem Schwager, als die hier mit Kartenzahlung angefangen haben, da gab es ja unterschiedliche Modelle, auch was jetzt wieder von Kreditkarten zu Maestro, Girocard, ja, aber das ist schon so lange her, ja, da gab es mal was mit 50 Cent pro Transaktion oder Sammel und dann nur einmal am Tag und was weiß ich was zur Bank. Also das ist zu lange her, da stecke ich einfach nicht drin. Aber wie gesagt, das kann sich schon, denke ich mal, schon ziemlich hochrechnen. Ja? Und dann für jemanden, der dann eh schon das Problem hat, dass jeder Supermarkt mittlerweile für günstiger Brötchen verkauft. Ja,
ja, gerade die Bäcker, die noch wirklich handwerklich arbeiten und nicht irgendwelche Fertigteige in den Ofen kloppen oder
vorkonfektionierte. Ja, wer ist das bitte noch?
Es gibt auch einige Bäcker, die wirklich ein gutes Handwerk
betreiben. Ja, einige. Oder? Aber bundesweit ist das, denke ich mal, ein aussterbendes Handwerk. Ja.
Genau, und gerade diese Bäckereien, die gegen diese ganzen günstigen Billigbäcker oder gegen diese Brotfabriken ankämpfen, wo diese Teigmassen einfach produziert werden und die dann die Bäcker nur in ihre kleinen Öfen schieben, die haben es ja besonders schwer, weil die erstmal preislich gegen ankämpfen müssen, was sie teilweise gar nicht können, weil einfach die Produktion von vernünftigen
Broten, vernünftigen Brötchen
teurer ist.
Da geht es einfach nur über die Qualität. Weil für die Qualität, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, oft genug, sind doch sehr viele Leute auch bereit zu zahlen. Gerade was halt jetzt Brot betrifft oder die Bäckerei betrifft, sind doch viele bereit zu zahlen. Metzgereien wird es schon wieder ein bisschen schwieriger. Ja, gerade durch die Frischfleischtheken, die du in vielen Supermärkten hast, wird es da ein bisschen schwieriger, weil die Leute dann doch gerne das Schweinefleisch aus dem Angebot kaufen. Ja, anstatt zum Metzger ihres Vertrauens zu gehen. Aber wie gesagt, bei Bäckereien sieht es noch ein bisschen anders aus. Ich habe leider hier keinen direkt ums Eck, ja, der das halt noch so macht. Aber wenn ich mal unterwegs bin und ich weiß hier, da, dann gehe ich da auch gerne einkaufen, ja. Aber leider, wie gesagt, bei uns ist ja dann doch viel Filiale, ja.
Ja, so ist es.
Ja. Okay, aber genug dazu. Ja. Mhm. Noch eine Sache, da bin ich kurz vor der Aufnahme drüber gestolpert, und zwar die Verleihung der Oscars. Die überlegen, ob sie das jetzt das nächste Jahr verschieben wollen. Ich glaube, Februar ist normalerweise die Oscar-Verleihung.
Ich glaube, Ende Februar, so viel wie ich weiß.
Und die überlegen jetzt eventuell den Termin zu verschieben, aufgrund ja auch wieder Corona, dadurch, dass ja viele Kinos immer noch zu sind, gerade in den Staaten viele Bundesländer, viele Staaten, ja, wie ist es in Amerika?
Bundesstaaten.
Die Bundesstaaten, genau. Ja, auch teilweise die Kinos immer noch zuhalten. Und wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, Filme anstatt ins Kino gehen und die Vorschriften oder um für die Oscars in Frage zu kommen, war es ja früher so, du musstest, glaube ich, 7 Tage im Kino gewesen sein mit deinem Film. Also wirklich im Kino, ja, gewesen sein, damit er halt berücksichtigt wird bei den Oscars. Das hatten sie ja auch, glaube ich, schon geändert. Aber dadurch, dass halt, wie gesagt, die Kinos nach wie vor noch zu sind, man auch nicht weiß, wie sie anlaufen, beziehungsweise wie es auch angenommen wird, ja, von den Zuschauern oder von den Kinogängern, ist man da im Überlegen, dass man es vielleicht nicht besser verschiebt. Und dann ist die Frage, macht man dann, oder verschiebt man es vielleicht so weit, dass man sagt, okay, man hat halt einen Jahrgang 2021 eventuell, dass man es wirklich vielleicht sogar nicht ausfallen lässt, aber so weit verschiebt, dass du 2 Kinojahrgänge draus machst.
Ja, ich denke,
das muss man mal abwarten, aber auf jeden Fall interessant zu sehen, dass selbst, wie gesagt, eine Veranstaltung, die eigentlich im Februar ist, stattfindet, nächstes Jahr, dass man da schon guckt, ob man es nicht eventuell verschiebt, ja.
Ja, aber das ist vorausschauend, und wenn man sich das anschaut und wenn man sich die Prognosen anschaut von einigen seriösen Doktoren, Spezialisten in dem Bereich, die sich damit beschäftigen, Virologen, dann ist das gar nicht so abwegig, dass wir da locker noch was im nächsten Jahr von haben und dass das noch uns einige Zeit begleitet. Und solange wir keinen Impfstoff haben und solange wir kein Medikament haben, wird uns das begleiten, ganz klar. Und was habe ich heute gehört? Corona ist gekommen, um zu bleiben, und da ist viel Wahres dran.
Ne? Ja, aber man muss echt mal abwarten. Wir hatten kurz vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, ja, dass es mit den Lockerungen ja stramm vorangeht. Deswegen mal gucken, ja, inwieweit das oder wie das in den Köpfen der Leute überhaupt noch drin bleibt. Oder ob es dann jetzt als überstanden angesehen wird mit den ganzen Lockerungen und man schneller ins Gewohnte oder ins Alte zurückfällt als gedacht.
Ja, das ist das Problem.
Und wir werden sehen, ob es dann ein Problem ist. Ja.
Diese Lockerung als völlig falsches Zeichen interpretieren und versuchen, so weiterzumachen wie vor Corona. Und das geht so einfach nicht. Aber naja.
Ja, das Problem ist ja, wir wissen es einfach nicht. Ja. Ja. Zuletzt auch wieder mit jemandem gesprochen, ja, da musst du mal gucken, da fingen sie halt wieder mit dem Grippevergleich an. Wie viele Tote hier aufgrund von Grippe ja, und Corona, und es ist ja gar nichts passiert im Vergleich, gerade bei uns. Wobei der auch nicht weiß, sind die Zahlen so, weil man die Maßnahmen getroffen hat?
Oder, davon ist auszugehen, dass die Zahlen so sind, weil wir die Maßnahmen so getroffen haben.
Ja, das ist halt die Frage. Ja.
Man sieht es ja in Schweden, die haben relativ wenig gemacht, bis fast gar nichts. Und da geht es ganz schön ab, was die Zahlen angeht. Da geht es ganz schön nach oben.
Ja, wobei da kriegst du ja auch immer erklärt, du kannst die Zahlen nicht vergleichen.
Ja, aber trotzdem haben die wesentlich mehr Probleme, als wir sie haben. Wahrscheinlich weniger wirtschaftliche Probleme, das müsste man mal genau gegenüberstellen, wie es dort aussieht und wie es bei uns aussieht. Das werden wahrscheinlich auch schon Spezialisten gemacht haben, das verglichen haben. Aber dennoch haben die massiv gesundheitliche Probleme dort oben im Moment. Ja. Naja. Gut, aber wir kommen schon wieder zu stark ins Corona-Thema. Lass uns versuchen, da mal abzubiegen. Und ein bisschen in die Apple-Ecke abzubiegen, sonst wäre das hier zu Corona-lastig. Ja, es ist irgendwie eine Woche der neuen Gerüchte und der neuen Statements. Und es geht los mit Ming-Chi Kuo. Der hat gesagt, es gibt im zweiten Halbjahr diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres neue iPad-Modelle. Und er hat jetzt nicht genau spezifiziert, in welcher Kategorie sie einsortiert werden sollen. Er hat einfach nur gesagt, es gibt ein neues Modell zwischen 8,5 Zoll und 9 Zoll. Das ist eine sehr kuriose Größe, in Anführungsstrichen, weil wir hatten ja das iPad Mini oder haben das iPad Mini der aktuellen Generation bei 7,9 Zoll. Und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn es da was Größeres geben soll, dass das iPad Mini ersetzen müsste, sollte, wenn es sich zwischen diesen 8 Zoll, 8,5 Zoll und 9 Zoll bewegt. Obwohl, ist das denn noch ein Mini, wenn wir jetzt ein 9 Zoll Mini bekommen? Da setze ich jetzt mal ein Fragezeichen dahinter. Deswegen glaube ich persönlich auch nicht an diese 9 Zoll Größe, sondern maximal 8,5 Zoll, ist meine persönliche Meinung.
Boah, wenn man mal überlegt, nur Display?
Naja, aber dieses iPad Mini, da gehe ich mal davon aus, dass es weiterhin einen Touch-Button bekommen wird, also weiterhin einen Home-Button haben wird. Weil das zweite Statement.
Wie das SE dann.
Genau. Ja. Hat ja auch noch den Home-Button, weil das war auch das Statement, was er in dem Ganzen noch hinzugefügt hat. Diese iPads, die dann da kommen werden, die sollen nach dem Vorbild des iPhone SEs sein, in Anführungsstrichen, viel Leistung für einen schmalen Pfennig. Und das soll so das Vorbild sein. Und deswegen gehe ich davon aus, dass auch dieses zweite Gerät, was er da beschrieben hat, das soll 10,8 Zoll haben. Die aktuellen Geräte in der Einstiegsklasse haben ja 10,2 Zoll. Also es wird auch nochmal ein bisschen größer. Aber da ist ja die Vergrößerung von 10,2 auf 10,8 nicht so riesig. Und das finde ich auch realistisch, dass man das durchaus hinbekommen kann. Aber aufgrund dieser Größenangabe, wie gesagt, 10,8 Zoll und dieses Statement im Low-Budget-Bereich, Vorbild iPhone SE, günstiges Gerät, großer Prozessor oder großer SoC, könnte ich mir vorstellen, dass wir da auch noch den Touch-Button oder den Home-Button behalten werden, nach meiner Meinung. Ja, so ein iPad Mini aktuell wäre ja schon interessant, also mit dem aktuellen Prozessor, nicht zu groß, kompakt, das würde mich eventuell interessieren.
Nee, nicht unbedingt. Also so iPad-Größe oder iPad-Air-Größe, Das ist eigentlich das, was ich dann gerne in Zukunft auch wieder hätte, wenn es mal soweit ist. Ich hatte zwar selbst mal ein Mini und das ist eigentlich auch ganz nett, aber gerade wenn du viel lesen willst, ja, oder auch im Zeitschriftenformat halt lesen willst, macht eigentlich das größere Display schon Sinn. Ansonsten musst du da so rumzoomen. Zumindest mal geht's mir so mit meiner Brille, ja. Ja. Da ist mir das große Display dann doch lieber.
Okay. Ja, also ja, müsste man halt gucken, wie sie es umsetzen und wie es dann aussehen wird. Und vor allen Dingen, wie sie das preislich gestalten, weil das aktuelle iPad Mini ist ja jetzt kein Budgetgerät. Das ist ja preislich noch relativ hoch. Im Vergleich jetzt zu einem Einstiegs-iPad ist das Mini immer noch ein bisschen teurer. Aktuell das 5er-Gerät.
Ich wüsste jetzt nicht, wie die Preise liegen. Müsste ich nachdenken.
Ja, jedenfalls etwas teurer als das kleinste Budget-iPad, sage ich jetzt mal. Gut, und dann gab es noch so ein paar Berichte von Bloomberg oder ein Bericht konkret zum HomePod der zweiten Generation, also zum HomePod-Nachfolger. Da hat sich jetzt eine Erweiterung ergeben, dass es ja vor kürzerer Zeit so aussah, dass es starke Rabattmaßnahmen oder starke Rabatte auf den HomePod für Mitarbeiter gab. Die Rabatte sahen so aus, dass es einen 50-prozentigen Rabatt gab und jeder Mitarbeiter durfte 2 Stück kaufen. Diese Maßnahmen haben sich jetzt noch ein bisschen verschärft. Das bedeutet 50% Rabatt nach wie vor, aber jeder Mitarbeiter darf sich jetzt 10 Stück kaufen. Und die Preise in den Staaten für die HomePods liegen teilweise, also die Straßenpreise liegen teilweise bei 200 US-Dollar. Fairerweise muss man dazu sagen, das sind Preise immer ohne Steuern. Aber dennoch, auch die Straßenpreise sind drastisch in den Staaten in den Keller gegangen. Und dazu kommt noch, dass die Dinger jetzt teilweise in einigen Läden verknappt sind. Da könnte man natürlich sagen, das liegt an Corona und eventuell liegt der Produktionsfokus jetzt nicht unbedingt auf die HomePod-Geschichten. Aber man könnte natürlich auch sagen, ein zweiter HomePod steht kurz bevor.
Es wird ja schon lange genug immer mal wieder drüber spekuliert, ja.
Ja, würde ja auch Zeit, weil das Ding gibt es mittlerweile 2 Jahre und es wurde nicht weiter angefasst. Ja. Obwohl, wenn sie mir jetzt 50%, also als Endkunde Rabatt geben würden, würde ich mir eventuell auch einen der ersten Generationen kaufen. Also den aktuellen Moment kaufen. Aber mir geben die ja leider keine 50% Rabatt. Also von daher kommt es nicht in Frage. Weil dann wäre das Ding fast ein No-Brainer.
Wenn man dann Bedarf dran hat, ja.
Bedarf in einem hervorragenden Lautsprecher hat man doch eigentlich immer. Das dachte sich auch die Firma Libraton. Und wo wir gerade bei Lautsprechern sind, Libraton hat Insolvenz angemeldet. Durchaus ein Hersteller, der eine große Fanbase hat. Die Produkte sind ja vom Design relativ, ich sag mal so, polarisierend. Man hat ja diese Libraton Zip gehabt, wo man dann die Außenhülle über einen Reißverschluss quasi abnehmen konnte und die etwas verwandeln konnte oder denen ein anderes Äußeres verpassen konnte. Aber sie hatten auch ein sehr gutes Image bezüglich dieser ganzen Multiroom-Geschichten, AirPlay 2-Unterstützung und das waren eigentlich sehr beliebte Lautsprecher, da es die auch wirklich in sehr verschiedenen Größen und Preislagen gab. Durchaus nicht ganz so günstig, aber auch, wie gesagt, qualitativ gut und auch vom Klang sollen sie sehr gut sein und gewesen sein. Ich habe sie leider nie getestet. Ich hatte es immer mal vor, mir da mal ein Sample kommen zu lassen, aber dazu ist es nie gekommen. Und jetzt haben wir den Salat, sie sind insolvent. Es stehen aber schon Verhandlungen an mit potenziellen Käufern. Es gab schon am Anfang des Jahres Verhandlungen mit Investoren, die dort einsteigen sollten, hat aber leider nicht stattgefunden und im Moment gibt es konkret laut Aussage von Libraton Verhandlungen mit 6 weiteren potenziellen Käufern, die das Ganze übernehmen sollen oder mit einsteigen sollen oder wie auch immer. Und ich hoffe, das wird passieren, weil grundsätzlich finde ich das Produkt-Line-up interessant und ja, mal gucken, was da passiert.
Tja, ganz gespannt, ja.
Vielleicht wollten sie zu viel und haben das nicht erreicht, ja, oder konnten das nicht umsetzen, was sie halt auf die Straße bringen wollen, ne, mit dem ganzen Line-up etc. Und vor ein paar Monaten haben sie noch ein recht neues Produkt rausgebracht, einen recht günstigen Einstiegslautsprecher in Form eines Vogels, spricht wohl mehr so die Kinder an etc. oder die jüngere Zielgruppe. Das war ja noch das letzte Modell, was sie da so rausgebracht haben. Ja, aber das Produkt hat sie scheinbar auch nicht gerettet.
Ja. Nein, willst du dir einen kaufen in Form eines Vogels?
Nö, aber es gibt ja doch Menschen, die Kinder haben und für die das eventuell interessant sein könnte.
War es ein Kinderlautsprecher? Das ist so die andere Frage.
Das war so die Zielgruppe, denke ich mal, so ja, die Kinder, weil es okay, auch ein relativ günstiges Produkt war und auch ein relativ kompaktes Gerät, also ungefähr so groß wie eine Cola-Dose vom Ausmaß her. Und von daher denke ich, das ist so ein kleiner Kinderlautsprecher gewesen. Und auch der Preis von, ich glaube, 69 Euro, ah, okay, 89, also unter 100 Euro war das Ding, denke ich, adressiert so die Kinder, sage ich jetzt mal so. Ich würde mir das jetzt so nicht hinstellen. So, dann geht's weiter mit der Gerüchtelage, was die iPhones betrifft. Und allerdings möchte ich jetzt hier nur auf das Display eingehen, weil alle anderen Gerüchte sind mehr oder weniger sowieso schon bekannt und stehen in den Medien. Da werden die Hörer wahrscheinlich schon drüber informiert sein, wie das aussehen wird. Aber es gibt einen interessanten Bericht von der Seite DSCC. Das ist eine Seite und ein Betreiber, der sich speziell um Displays kümmert und der sich auch schon einen sehr guten Namen in dieser Szene gemacht hat, jahrelang schon einen sehr guten Namen gemacht hat. Und wenn sich dieser Betreiber zu Wort meldet, dann wird es meistens sehr konkret und auch sehr seriös, sagen wir es mal so. Ross Young ist der Betreiber der Webseite und derjenige, der auch in diese Display-Supply Chain extrem gute Kontakte hat. Und er hat da so ein paar technische Daten rausgehauen und auch so ein paar Dinge bestätigt, die auch schon mehr oder weniger bekannt waren. Und es sieht so aus, dass beide iPhone-Modelle, also sowohl die 12er als auch die 12 Pro-Geräte, OLED-Displays bekommen sollen. Allerdings gibt es da ein paar Differenzierungspunkte bezüglich der Hersteller erstmal. Die günstigen Geräte, also die 12er, die werden von BOE und LG gefertigt, also die Displays für diese Geräte. Und das Premium-Modell wird nach wie vor von Samsung gefertigt, das Display. Und man geht davon aus, dass die Farbtiefe erstmal bei dem Premium-Modell höher sein wird, statt 8-Bit eine 10-Bit-Farbtiefe. Also dass die Farbräume und auch die Farbtiefe etwas höher sein werden als bei den Standardgeräten. Also hier versucht man schon so ein bisschen die OLED-Produkte oder die OLED-Displays zu differenzieren von der Qualität und auch von der Brillanz des Bildschirms her. Und scheinbar ist es auch so, was man aus dem Bericht herauslesen kann, dass diese Qualität derzeit nur Samsung abbilden kann. Der letzte Punkt geht stark in die 120-Hertz-Richtung. Da geht er von aus, wenn es ein 120-Hertz-Display sein wird bei den Pro-Geräten, also auch die Displays, die Samsung fertigt, dass diese 120 Hertz nicht in einer nativen Auflösung abzubilden sind. Also dass das dann eine geringere Auflösung sein wird, wenn diese Geräte 120 Hertz bekommen oder, ja, wie gesagt, wenn sie sich entscheiden, das einzubauen. Und jetzt ist natürlich mein Punkt, ist das der Apple-Weg? Würde Apple sowas machen? Würde Apple 120 Hertz einbauen und das dann nur anbieten, wenn die Auflösung geringer ist? Ich weiß es nicht.
Nee, ich auch nicht.
Also ich glaube es nicht, dass sie das machen.
Also geringer als bei den aktuellen Geräten.
Er schreibt keine native Auflösung, wird bei 120 Hertz unterstützt, also gehe ich davon aus, dass es
dann reduziert wird. Ach so, da im Display dann, okay.
Also wenn man diese 120 Hertz auswählt, dann kann man nicht diese native Auflösung des Displays erreichen. Das ist das Statement von Ross Young. Ne? Keine Ahnung.
Nee.
Nee. Ich glaube es nicht. Also
kann ich mir auch nicht schlecht vorstellen.
Ja, also deswegen großes Fragezeichen dahinter, ob wir 120 Hertz sehen werden oder ob der Ross Young in dem Fall Unrecht hat und ob sie es doch irgendwo hinbekommen, 120 Hertz abzubilden. Bloß das Problem, was er auch beschrieben hat, ist, sobald man natürlich diese 120 Hertz fährt, bei einer hohen Auflösung hat man erstens mal einen relativ hohen CPU-Belastung. Das ist natürlich bei aktuellen Prozessoren nicht das Problem, keine Frage. Aber man hat einen extrem hohen Akkuverbrauch. Und ich glaube, das ist das größere Problem, wo Apple mit zu kämpfen hat. Ne?
Ja. Also wenn das wirklich wesentlich mehr Akku saugen sollte, ob das dann ein neuer Prozessor alleine rausreißen kann, ist halt die Frage.
Ja. Ja. Und die Sache ist, ich glaube, der Nutzer ist bereit, lieber keine 120 Hertz zu nehmen und dafür eine vernünftige Akkulaufzeit zu bekommen, anstatt 120 Hertz und eine relativ schlechte Akkulaufzeit. Also das ist, glaube ich, das kleinere Problem, ob ich jetzt 120 Hertz auf dem iPhone brauche,
ja.
Ist jetzt, ne? Ist meine Meinung. Weil das ist das, was der Nutzer sofort merkt. Ich habe eine Reduzierung der Akkulaufzeit, das ist das, was er täglich mit sich umherschleppt und sofort spürt. Und ob ich da jetzt durch ein Dokument scrolle und das jetzt butterweich und super flüssig läuft, ich denke, das ist jetzt nichts, natürlich merkt man das, klar, aber das ist jetzt nicht so alltagsnah wie eine vernünftige Akkulaufzeit.
Ja.
Ja. Ja. Und er geht auch davon aus, dass wir eine Verspätung haben werden, dass das Ganze sich um einen Monat verschieben wird, dass wir jetzt keine zeitnahe oder keine reguläre Liefersituation bekommen werden. Das ist auch noch so ein Statement, was er dort rausgehauen hat zu dem Produkt. Ja.
Boah, das sehe ich noch nicht ganz so.
Du meinst,
das wird... Ich denke auch nicht, dass Apple sich das nehmen lässt, zum gewohnten Termin quasi das iPhone vorzustellen.
Ja, vorstellen ja, aber liefern soll es sich ja angeblich verzögern.
Ja, aber was ist denn bitte verzögert, ja, wenn du vorher keinen Termin hattest?
Verzögert wenn heißt sagen, einen Monat später als das Vorgängermodell, also als das aktuelle Modell, so sein Statement oder so die Prognose, die im Moment rausgeht. Ja,
dann stellen sie im September vor und sagen, es ist verfügbar ab 1.8. oder so, ab 1.10. Passt doch auch, ja.
Ja, oder sie machen es wieder so, dass die normalen 12er-Geräte zeitnah zur Verfügung stehen. Genau, also und
das Plus kommt ein bisschen später oder so.
Und das Pro Max, wie es ja dann heißen soll, kommt etwas später. Das hatten wir schon mal.
Ja.
So, und dann geht es ja eigentlich um das Gerät oder um das Produkt, was sie im Moment wieder durchs Dorf getrieben haben, durchs Apple-Dorf und jetzt alle wieder aufgesprungen sind. Apple die Apple-Brille, die AR-Brille, ist ja keine VR, sondern eine AR-Brille. Hast du das alles mitbekommen, was da abging?
Nein.
Okay.
Aber ich glaube auch nicht, dass da kurzfristig was kommt.
Das ist die Frage und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Weil es gibt so eine Art, neudeutsch würde man sagen, es gibt hier so einen Bitch-Fight zwischen beiden zwischen den großen Apple-Analysten oder besser zwischen einem Analyst und zwischen einem Leaker, John Prosser und Ming-Chi Kuo. John Prosser meint, wir sehen das Ganze zeitnah. Das heißt, es war angeblich angedacht, auf der diesjährigen iPhone-Präsentation zum Schluss noch zu sagen, hier, gucke mal, wir haben auch was in Richtung AR und wir werden da demnächst was sehen und da so ein One More Thing draus zu machen aus dieser AR-Brille. Das soll angeblich aber wieder vom Eis sein, aufgrund der Corona-Situation und aufgrund, dass das dieses Jahr auch alles etwas anders aussehen soll. Das war das erste Statement, was er dazu rausgehauen hat. Und dann hat er gesagt, ja, das Ganze soll ein Special Event bekommen im März 2021, also nächstes Jahr. Werden wir was in Richtung AR sehen. Dann hat er das spezifiziert. Er hat gesagt, das wird einen LiDAR-Sensor drin haben. Das Ding soll nur 499 US-Dollar kosten. Er hat sogar gesagt, dass es die Möglichkeit gibt, auch Brillenträger mit ins Boot zu holen, dass es dann auch dementsprechend geschliffene Gläser geben wird und dass man da dann halt mehr für bezahlen muss, aber dass auch sogar Dienstleister mit ins Boot geholt worden sind, die das anbieten können. So, dann hat er gesagt, als Companion-Produkt zum iPhone und dass es Standalone nicht funktionieren wird, aller Vorbild der Apple Watch, der ersten, und wir sind ja mittlerweile immer noch so, dass es kein komplett alleinstehendes Produkt ist, die Smartwatch. Das waren so die groben Prognosen oder die groben Statements, die er rausgehauen hat. Und dann gab es noch ein Statement, dass er angeblich das Ding schon gesehen hat, Prototypen, und dass er auch ein Video hat, was er demnächst raushauen wird. Also er hat sich da ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. So weit, dass ja sogar Mr. Phil Schiller ihn auf seinem Twitter-Account gesperrt hat und die Faxen wohl ziemlich dicke hatte von dem Ganzen. Also da gab es auch wohl so ein paar Diskussionen, Auseinandersetzungen mit Apple. Ja, das sind so im Moment die Gerüchtelage, und John Prosser ist der Einzige, der sich so weit und so zeitnah aus dem Fenster lehnt. Ming-Chi Kuo sagt, vor 2022 wird man nichts sehen. Bloomberg sagt sogar 2023. Das sind so die Zusammenfassungen der aktuellen Gerüchte, die es dazu gibt.
Tja.
Ja. Und dann ging es ja weiter. Es gab noch Hinweise in iOS 14, dass es eine AR-App gibt namens Gobi. Und wofür Gobi sein soll, kann man jetzt nicht hundertprozentig sagen. Sie lässt aber darauf hindeuten, dass es in Richtung Kooperation mit Starbucks geht. Das war auch sehr kurios.
Gobi,
Starbucks? Der,
was?
Die Kaffeeplörre. Keine Ahnung, was das soll. Da sind dann auch noch QR-Codes aufgetaucht, die irgendwas damit zu tun haben. Also so detaillierte Berichte zu dieser ominösen Gobi-App gibt es jetzt auch noch nichts Detailreiches. Viele vermuten, das hängt mit der Brille zusammen. Angeblich, aber genaueres weiß man bisher noch nicht.
Mhm.
Und was da Starbucks mit zu tun hat, weiß ich nicht. Könnte sein, dass das irgendwo ein Feature ist, was dann irgendwie mit der Brille funktioniert. Dass man jetzt ein Bonusprogramm teilnimmt, wenn man die Brille aufhat und irgendwo bei Starbucks mit der Brille auf unterwegs ist und sich da was anguckt, etc. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist jetzt ein bisschen weit hergeholt vielleicht, aber das ist
in irgendeiner Weise. Du kriegst in Zukunft dann die Kaffeedeko nur noch virtuell. Du kriegst einfach deinen Becher Kaffee hingestellt und das Ganze drumherum wird nur noch per AR gemacht.
Ja, super. Dann viel toll. Spaß.
Genau.
Ja. Jedenfalls glaube ich nicht, dass wir zeitnah was sehen werden. Und ich weiß auch nicht, ob John Prosser wirklich so tiefe Infos hat, wie er versucht, uns weiß zu machen. In der letzten Zeit hat er ja sehr viele Treffer gelandet, auch mit der Präzision. Stichwort Vorstellungstermin, iPhone SE etc.
Und das, wie das aussehen wird. Wenn da irgendwas kurz oder jetzt kommen sollte, wäre ja die WWDC eigentlich auch so ein Ding wieder gewesen. Aber ja. Wie gesagt, da muss man. Puh. Nee, also ich sehe da nichts, nee. Hahaha.
Also ich weiß es nicht. Dass da irgendwas kommen wird, ist klar, nur wann, das ist die Frage. Weil sie haben ja auch sukzessive Firmen aufgekauft, die was mit AR zu tun haben.
Ja, aber eine Brille. Ja? Ich sehe dann nach wie vor, wir hatten da vor einiger Zeit ja auch schon mal drüber gesprochen, ich sehe dann nach wie vor für den Konsumer keine Anwendung, dass er mit einer Brille rumlaufen soll. Nee.
Naja, wie heißt es immer so schön? Apple zeigt uns, wofür wir dieses Produkt gebrauchen können und wofür wir es gebrauchen werden. Ich meine, die Smartwatch hat Apple ja auch erst salonfähig gemacht und hat uns
gezeigt. Ja, okay, aber die Uhr ist die Uhr, ja, die gibt es
ja schon. Ja,
die haben sie da im Prinzip eine Smart gemacht, ja. Und Smart gab es vorher auch schon, die haben es halt jetzt nur besser gemacht, beziehungsweise das ist halt das, was sich halt im Markt jetzt verkauft hat. Aber eine AR-Brille, gerade wo die Weltbevölkerung an sich kein Brillenträger ist, Nee.
Ja, es ist natürlich.
Es gibt Anwendungsfälle, so da macht sowas Sinn, ja, aber doch nicht irgendwie im normalen Umfeld.
Ja,
und ich wenn meine, du noch nicht mal Brillenträger bist, es wäre natürlich geil, wenn du Brillen hättest, die wie eine normale Brille aussehen, wo du dann nochmal, wie gesagt, die auch groß nicht auffallen, du bist eh schon Brillenträger und du kannst ja dann ein paar Informationen noch dann mit reinholen ins Sichtfeld, okay. Aber eine Dorky AR-Brille aufsetzen, irgendwo draußen, als nicht, gerade dann auch wieder als Nicht-Brillenträger, nö.
Na, ich könnte mir halt vorstellen, dass das natürlich auch ein Technik-Accessoire sein wird, was man nicht permanent benutzt, so wie die Apple Watch. Die kannst du halt immer am Arm haben, ohne dass sie auffällt. Das ist der Vorteil.
Aber eine Brille, die du nicht aufhast, musst du auch wieder irgendwie erstmal mit rumtragen. Dann wie groß, wie schwer ist das Ding? Und du musst, dann brauchst du wieder eine Handtasche oder das Ding muss in deine Hosentasche passen.
Ja, das haben ja die Leute, das haben ja die Leute, die jetzt eine Lesebrille benutzen auch oder eine Lesebrille benötigen auch, die müssen ja auch immer eine Brille mit sich rumtragen und zum Lesen rausholen.
Ja, aber da gibt es auch wieder solche Lösungen, die passen in deine Hemdtasche.
Ja.
Das wird eine AR-Brille nicht tun, ne?
Das ist richtig. Ja, man weiß ja auch nicht konkret, wie groß wirklich dieses Gerät sein wird. Und sie können ja auch jetzt keine Wunder vollbringen. Ich meine, es muss ein Akku reingebaut werden, etc. Es muss da eine gewisse Technik reingebaut werden. Es muss ein Prozessor reingebaut werden und so weiter und so fort. Man könnte natürlich noch mit solchen Gimmicks auftrumpfen, dass man jetzt noch eine Funktion hat, dass die Gläser sich auch automatisch auf Knopfdruck oder auf Gestensteuerung färben werden. Also als Sonnenbrillen Zusatz zum Beispiel, dass man das noch so ein All-in-One hat. Das wäre
da noch brauchst du aber doch keine Technik Weise. Dafür. Das gibt es doch so auch schon.
Selbst ja gut, aber dass man es halt noch mit anbietet, dass man noch sagt, hier
ja, komm. Ja klar, das ist eine Funktion, zack. Die sie dann auch noch bietet, aber das ist ja auch kein Mehrwert, der nein, dann rechtfertigen würde, dass du halt so eine... Ne.
Aber um jetzt noch zu sagen, du musst jetzt nicht nur eine Sonnenbrille mitschleppen, du brauchst quasi nur die Apple Glass. Sie soll angeblich Glass heißen, da haben sie sich wohl bei Google inspirieren lassen. Das hat auch der Prosser so als Statement rausgehauen. Da hatten wir ja mal ein ähnliches Konzept, was ja auch nicht gezündet hat und was ja auch nicht die breite Masse erreicht hat. Und ich glaube, die ist auch gar nicht offiziell im Handel gewesen, die Google-Geschichte, oder wenn nur ganz, ganz kurz. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt viele Anwendungsbereiche, wo das sinnvoll ist, so eine Brille zu haben. Aber
es mag gerade im Berufsumfeld Situationen geben, wo sowas durchaus Sinn macht. Und da hat ja auch Microsoft gerade mit ihrer HoloLens durchaus Beispiele gezeigt. Oder auch Google, ja, mit ihrem Google Glass damals. Welche Fluglinie war das, die Geräte auch getestet hat? Keine Ahnung. Es gab ja auch Krankenhäuser, ja, wo so Versuche gelaufen sind mit Anwendungen speziell für Google Glass beziehungsweise auch für HoloLens. Klar, da finden sich Anwendungen, wo das auch wirklich Sinn macht. Ja. Nur im Consumer-Bereich tue ich mir da sehr, sehr schwer damit. Ja,
ja. Und ich glaube, auch wenn dieser Preis, den der John Prosser rausgehauen hat, stimmt mit $499, dann wird es ein Produkt sein oder dann soll es wohl auch ein Produkt sein, was die Masse erreichen soll und den Konsum erreichen soll. Weil Microsoft ist ja mit diesen HoloLens-Geschichten im weitaus höheren Bereich unterwegs und das sind ja auch Produkte für die Industrie, also für den Enterprise-Bereich, Business-Bereich. Und da sieht man ja auch eindeutig, wenn dieser Preis stimmt mit 4,99, das ist ein Gerät, was in die Masse rein soll.
Ja, ja das ist ja auch wieder hier wie aktuell hier die VR-Brillen im Spielebereich. Da kriegst du ja auch für das Geld schon was. Aber auch da setzt es sich einfach nicht durch. Ja? Weil, okay, da brauchst du auch nochmal entsprechende Gaming-Hardware. Okay, ja. Aber ja, selbst Apple, wie gesagt, ich kann es mir, nee, ich sehe es einfach nicht.
Naja, na gut, man muss natürlich, du hattest eben gesagt, VR und AR, das muss man ein bisschen trennen. AR
ist ja, klar, aber ganz wie gesagt, im VR-Bereich hast du ja gerade im Gaming-Sektor halt diese Brillen, wo du ja auch durchaus für das Geld halt was kriegst, ja. Nur, wie gesagt, Gerade AR, nee. Auch zu dem Geld, nee, sehe ich es nicht.
Ich weiß es nicht, was man davon halten soll. Wir müssen gucken, was sich dann, wie sich das entwickelt. Uns bleibt ja auch nichts anderes übrig. Dass da irgendwas kommen wird, davon gehe ich ganz stark aus. Und Tim Cook hat ja auch schon sehr oft sich dazu bekannt, dass er total auf AR steht und dass das so sein Ding ist. Und ich bin gespannt, wie das letztendlich aussehen wird. Also, dass eine Brille kommt, das ist da stehe ich fest dahinter, hinter meiner Meinung letztendlich, das ist klar. Nur die Frage ist, wie sieht sie aus und was kann sie?
Nee, ich sehe noch nicht mal, dass es wirklich 100% fix ist, dass eine Brille kommt.
Doch schon, glaub schon. Ja. Mal gucken, ich glaube schon. Nur die Frage ist, wann und wie wird sie aussehen? Das ist die Frage. Und ob wirklich diese ganzen Prognosen wirklich stimmen, oder das sind ja keine Prognosen, angeblich hat er das ja alles gesehen und weiß das alles, der Prosser. Da bin ich erst noch sehr skeptisch, ob das wirklich alles so stimmt, was er da von sich gegeben hat. Okay. Schauen wir mal. Ich bleibe bei meinem Statement, es wird eine Brille kommen, nur wann und wie wird sie aussehen, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Gut, und dann gab es einen schönen Bericht nochmal von Bloomberg. Die haben sich nochmal zur ganzen Geschichte Apple TV geäußert. Da gibt es angeblich einen Strategiewechsel. Apple TV Plus ist dabei, jetzt doch einen Back-Katalog anzulegen. Und vorher war es ja immer so, dass sie gesagt haben, wir machen nur unsere hochwertigen Eigenproduktionen. Hochwertig muss man auch immer individuell sehen und auch so sehen, dass jeder einen anderen Geschmack hat. Also das, denke ich, kann man nicht pauschal bewerten, ob es wirklich hochwertig ist. Das liegt immer im Auge des Betrachters, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, zumindest sieht es jetzt so aus, dass sie einen Backkatalog aufbauen wollen und in Verhandlungen mit einigen Studios stehen, alte Shows und alte Serien aufzukaufen, um das Ganze ein wenig attraktiver zu machen, sagen wir es mal so. Und in dem Bericht steht auch eine ganz interessante Zahl. Im Moment gibt es 10 Millionen Kunden und 5 Millionen sind davon nur aktiv bei Apple TV Plus. Also das ist schon mal gravierend, finde ich. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie jetzt mit Zukäufen versuchen, irgendwie ein wenig auf Augenhöhe zu kommen mit den Großen, was eigentlich auch gar nicht möglich ist, in meinen Augen mit Netflix etc. Aufzuschließen. Und es gab ja auch mal ein sehr polarisierendes Statement von Tim Cook, dass sie gar nicht vorhaben, mit Netflix aufzuschließen und gar nicht konkurrieren wollen mit Netflix.
Das aber wollten sie damals mit dem ersten iPhone auch nicht. Ja, 0, ja. Wie viel Prozent? 1% vom Markt oder so wäre schon okay. Hallo, das ist klar, wollen die mitspielen. Die wissen, dass es ein schwieriger Weg ist. Die haben versucht, mit ihrer Strategie zu fahren. Es ist auch, denke ich mal, nicht verwunderlich, dass hier so viele Leute es nicht nutzen, weil du hast es ja mittlerweile beim Neugerätekauf mit drin.
Ja.
Ob du es dann nutzt, ist ja die andere Frage. Der eine oder andere wird mal reinklicken. Aber dadurch, es ist halt die Frage, interessiert die Show, die halt bei Apple Plus verfügbar ist, interessiert sie mich? Oder will ich Friends sehen, die Simpsons sehen? Will ich Star Trek sehen? Will ich Star Wars sehen? Und da wird es für Apple natürlich schwieriger, aber generell auch für andere, für Netflix, ja, wie sie alle heißen, wird es immer schwieriger, auch an solchen nicht selbst produzierten Content zu kommen, weil gerade Star Wars, ja, beziehungsweise die ganze Disney-Ecke, die ziehen in Zukunft ihr eigenes Ding durch. Wie lange du da noch irgendwie Content über andere Plattformen bekommst, ist ein riesengroßes Fragezeichen. Das wird, außer bei Apple, ja, die ja mit Disney da dicke Freunde sind, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, sehe ich das eigentlich nicht, dass da irgendwo außer vielleicht mal über eine Promo, da noch Content verfügbar sein wird. Und mit allem anderen, auch mit Studios wird es schwierig, weil jeder versucht, sein eigenes Süppchen zu kochen. Die wollen alle ein Stück vom Kuchen abhaben und das Geld direkt verdienen. Und gerade Apple wird es schwer haben, ja, weil die Leute Angst haben, wie mit Musik und iTunes.
Ja, Apple wird es da nicht so einfach haben, ganz klar. Ja. Und zum Beispiel. Und
die müssen da Geld in die Hand nehmen. Und wir hatten da vor langer Zeit schon mal drüber gesprochen, als die ersten Gerüchte auch dazu aufkamen. Damals war ja auch gerade hier der Rechteverkauf wieder von Friends. Simpsons wurden damals neu verhandelt, etc. Jede Menge andere Shows ja auch. Zum Beispiel, was ja auch garantiert in den Staaten geht, ist Roseanne. Ja, gerade die alten Sachen. Das würde auf jeden Fall auch wieder Leute ziehen. Aber wenn man guckt, wie viel Geld Friends nach wie vor über den Tisch geht, ja, für so eine alte Show, ja, die nach wie vor ihr Publikum zieht einfach, da ist natürlich Potenzial auch für Apple da, dass sie sagen, okay, wir nehmen das Geld in die Hand, wir holen uns solche Sachen rein, dann hast du auf jeden Fall schon mal die Leute, die sich ein neues iPhone gekauft haben, die gucken sich dann vielleicht auch mal Friends rein und du holst sie über die Schiene vielleicht noch mal in eine andere Serie rein, die halt ja. Apple-exklusiv ist.
Ja, Friends ist auch extrem beliebt, also nicht nur bei uns, die das quasi bei der Erstausstrahlung erlebt haben, das Ganze, sondern auch bei den ganz, bei der Teenager-Generation, die schauen auch teilweise ja, Friends etc., den ganzen alten Kram. Ne?
Das ist einfach eine Serie, die funktioniert, ja.
Ja, und da ist es quasi auch egal, ob das jetzt in den 90ern spielt oder in den
2020ern. Genauso Simpsons, ja, das ist überraschend, ja, aber die Serie funktioniert, ja.
Simpsons funktioniert und das seit 30 Jahren, oder glaube ich, oder 25 Jahre, 30 Jahre, also jedenfalls verdammt lange.
Ja.
Ja. Gut,
und wie gesagt, da gibt es ja noch andere Beispiele von Serien, die halt wirklich dann einfach funktionieren.
Mhm.
Aber wird schwierig auf jeden Fall für Apple.
Mhm. Ja, also Apple hat es da, denke ich, von allen Anbietern derzeit am schwierigsten, sich dazu behaupten, nach meiner Meinung.
Ja, im Prinzip es ist halt die Frage des Geldes, ja. Wann sind wo die Rechte für wie viel zu bekommen, weil sie haben durch die installierte Basis einfach auch von iPhones, ja, und auch von den Geräten, die sie verkaufen, schon das Potenzial, gerade wenn du sagst, im ersten Jahr ist es halt beim Neugerätekauf mit drin, sich ihre Leute oder ihre Kunden halt die Nummern einfach zu generieren. Sie müssen halt nur gucken, dass sie halt das Verhältnis zwischen den Abos, die sie in Anführungszeichen verschenken, dass sie halt auch auf, dass sie diese Leute halt auch dazu bringen zu gucken.
Mhm.
Das ist halt das Problem an der Sache.
Ja. Klar. Ja.
Und dass dann natürlich, halt selbst wenn die Leute reingucken, ja, und sie bezahlen ja in Anführungszeichen nichts im ersten Jahr dafür, dass die halt dann hinterher dabei bleiben.
Ja, also wie gesagt,
das ist halt das nächste Problem. Einmal die Leute halt dazu bekommen, dass sie gucken und dann natürlich am Anschluss auch das Abo machen. Ja,
ja das ist der Knackpunkt, sage ich jetzt mal.
Hm.
Gut, und dann gibt es noch ein Mini-Thema, was ich ganz amüsant fand aus vielen Gesichtspunkten heraus. Mit der polarisierenden Überschrift HTC klont AirPods. Tja, jetzt fragt man sich, wer ist HTC? HTC hat früher mal super tolle Smartphones gebaut. Ich hatte auch mal eins im Einsatz, fand ich auch super toll, so als Second Driver. Und mittlerweile sind sie wirklich sehr, sehr stark vom Markt verschwunden und fast schon bedeutungslos, wenn man es jetzt mal ganz krass ausdrückt.
Als eigene Marke, ja.
Ja.
Aber die haben ja vorher schon für andere produziert und machen das ja nach wie vor auch noch. Ja, aber die eigene Marke ist natürlich, ja.
Genau. Und sie haben wohl bei der FCC ein neues In-Ear-System registriert. Es existieren auch schon Fotos davon. Wir verlinken mal einen Artikel bei den Kollegen von Android Police. Dort wird das detailliert aufgedröselt und Ich finde, der Artikel ist ganz okay, aber so ein paar Statements sind ein bisschen fragwürdig, weil es wird tituliert, das ist der 1:1 AirPod-Klon. Es fängt schon damit an, das Ding ist komplett schwarz. Das ist der erste Punkt. Okay, da haben wir schon mal eine grobe Unterscheidung.
Und ja, dann okay, aber...
Ja, es geht ja mehr um die Bauform. Und der zweite Punkt, 1:1 würde ich jetzt hier mal nicht so genau nehmen. Und das ist auch ein Statement, was sehr polarisierend ist in meinen Augen, weil das Case sieht komplett anders aus. Das Case sieht zwar relativ ähnlich aus, wenn es geschlossen ist, aber aufklappen tut man das quasi wie so eine wie so ein Schminkspiegel, sage ich jetzt mal, sondern nicht so wie bei dem Apple-Produkt, was man am Kopfende aufklappt, sondern man klappt das quasi horizontal, könnte man sagen, auf. Also da hat man schon mal die erste Unterscheidung. Allerdings gebe ich den Kollegen recht, wenn man sich die Ohrstöpsel anschaut, die sehen so aus, als ob man sie wirklich nur umlackiert hat, von weiß auf schwarz. Da hat man eine extreme Ähnlichkeit zu den Apple-Produkten oder zu den Apple-Kopfhörern oder In-Ear-Systemen, was wirklich frappierend ist. Aber so eine 1:1-Kopie, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber trotzdem verlinken wir mal den Artikel in den Shownotes, da kann sich ja denn der geneigte Hörer selbst ein... Aber
die sind schon sehr, sehr ähnlich.
Ja, aber 1:1
Kopie... Vorteil gegenüber den AirPods, dass sie halt schwarz sind, ja.
1:1 Kopie ist ein bisschen, oder Klon ist jetzt ein bisschen übertrieben. Da muss man es so...
Lässt sich drüber Clickbait. Streiten. Ja, lässt sich drüber streiten. Aber apropos Klon kopieren, klonen und in diesem Fall Ärger für die Firma. Und zwar Apple und Google werden von Ubisoft verklagt. Mhm. Und zwar ist im App Store bzw. im Google Store ein Spiel verfügbar, was Ubi sagt, ist eine Kopie von ihrem Rainbow Six Siege. Und wenn man sich mal so Gameplay-Videos dazu anguckt, ist das natürlich schon sehr, sehr stark inspiriert von Rainbow Six Siege. Wir verlinken mal einen Artikel dazu in den Shownotes. Kann man auf jeden Fall mal reingucken, falls man sich für das Thema interessiert. Also es ist schon, ja, also es ist schon sehr, sehr, sehr stark angelehnt. Ja. Im Prinzip ist es wirklich eine Kopie, die unterscheidet sich da nur in sehr wenigen Punkten. Kann man natürlich aus Ubisoft, die mit Rainbow Six Siege wirklich auch ein umsatzstarkes Produkt einfach haben, natürlich schon sagen, okay, da müssen wir was unternehmen. Sie hatten halt bei Google und Apple angeklopft und haben gesagt, hier, nehmt das bitte aus dem Store raus. Und die beiden haben gesagt, nö, machen wir nicht. Von daher sah sich dann Ubisoft jetzt genötigt, die nächsten Schritte einzuleiten. Ich bin mal gespannt, wie es ausgehen wird. Aber es ist schon eine dreiste Kopie in meinen Augen. Also von daher kann ich das schon sehr gut nachvollziehen, warum Ubisoft da entsprechend die Bremse jetzt zieht. Oder sagen wir mal, die Bremse versucht zu ziehen für den Anbieter. Ja, also ist schon starker Tobak, ja.
Ja, interessant.
Ja.
Immer wenn ich Rainbow Six lese, denke ich an Rainbow Arts, aber das ist ja was ganz anderes.
Das ist wieder was ganz anderes.
Und ich glaube, die gibt es ja in dieser Form gar nicht mehr. Rainbow Arts wurde doch dann irgendwie aufgekauft, oder?
Da bin ich jetzt überfragt, aber Rainbow Arts an sich gibt es nicht mehr, nein.
Okay.
Im Gegensatz zu Faktor 5 zum Beispiel. Die Jungs sind ja immer noch aktiv.
Ja, aber das kam ja weit nach Rainbow Arts. Die kam ja,
ja, nee, aber ich meine, weil, wie gesagt, ja, die sind ja auch zwischendrin mal ziemlich in Vergessenheit geraten, aber die gab es ja nach wie vor immer noch, hatten sich einen etwas anderen Geschäftsbereich gesucht und sind jetzt, warte mal, wo sind die jetzt aufgehangen? Die wurden doch jetzt, da bin ich jetzt überfragt, aber auf jeden Fall, die Jungs gibt es ja immer noch.
Mhm. Rainbow Arts waren doch die mit China Sisters, oder? Verwechsel ich das jetzt? Den
Jump and Run? Die waren der Publisher von China Sisters, ja, glaube ich.
Ja. Ja, gut. So
bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube ja.
War ja irgendwie auch so eine leichte Kopie von Super Mario.
Nicht nur eine leichte Kopie. Die hatten ja auch böse Probleme mit Nintendo damals, ja.
Hey, ich hab das jetzt ja vorsichtig ausgedrückt, leichte Kopie. Aber so schließt sich der Kreis, wo wir ja gerade bei Kopien sind. Tja. Genau. Und dann hast du noch ein Thema mitgebracht. Ich lasse dich jetzt hier nicht raus, du musst deine Themen abarbeiten.
Auch noch so ein kleines, und zwar betrifft uns als Podcaster auch.
Ach Gott.
Wir hatten ja schon über Exklusivität und Spotify kauft ein etc. gesprochen.
In der uns kaufen sie bestimmt nicht. Mal,
ja, wäre jetzt wieder die Frage des Angebots, ja, und was, welche Schuhe müsste man sich da in Zukunft anziehen?
Also wenn sie lassen. Diesen Schuh uns anbieten, den sie den John Rogan angeboten haben oder Joe Rogan angeboten dann
Joe Rogan Experience Podcast, dem einen oder anderen wird es wahrscheinlich was sagen, der ist ja auch bei YouTube eigentlich ganz gut unterwegs. Hat auch regelmäßig sehr gute Gäste einfach da und verwurstet, um es mal so salopp zu sagen, ja auch ganz gut bei YouTube. Es ist auf jeden Fall ein sehr gut, oder sagen wir mal so, der in den Podcast-Charts ist er oben sehr weit mit dabei. Und den hat sich Spotify jetzt geshoppt. Der wird, glaube ich, im Sommer umziehen auf die Spotify-Plattform und ab Januar dann exklusiv bei Spotify verfügbar sein. Da wechselt einiges an Geld auch dem Besitzer. Ja, ist ja auch ganz gut so, ja, für Joe Rogan. Es hat mich eh gewundert, dass er das quasi noch so selbst durchgezogen hat, dass da nicht andere anscheinend schon angeklopft hatten, beziehungsweise man jetzt erst davon was gehört hat. Aber ja, es wundert eigentlich nicht, dass Spotify da die Finger jetzt im Spiel hat, weil die ja doch in den letzten Jahren stark auf Exklusiv-Content in dem Bereich gesetzt haben und da schon das ein oder andere sich geshoppt haben. Von daher macht das auf jeden Fall gut Sinn. Das Schöne war, ja, die Spotify-Aktie hat nach Bekanntwerden des Deals um 8% zugelegt, ja, und das ist natürlich schon eine ordentliche Hausnummer. Aufgrund von einem Podcast, in Anführungszeichen, so zuzulegen, ist schon eine ordentliche Ansage.
Ja, ich meine, wir haben ja in Deutschland ähnlichen Effekt gehabt mit, naja, Böhmermann, fest und flauschig, sage ich jetzt mal. Das war ja so
großes Beispiel. Da sind nicht solche Summen geflossen.
Nein, wahrscheinlich nicht. Und das sind ja auch andere Dimensionen. Ich meine, erstmal ganz andere Zielgruppe. Englisch hat man ein viel breiteres Publikum als bei der deutschen Sprache. Erreicht ein viel größeres Publikum, logischerweise. Und das kann man jetzt nicht so vergleichen, aber im ganz kleinen Umfeld hatten wir das ja mit Böhmermann auch, dass das jetzt exklusiv auf Spotify ist, das Ganze.
Ja. Da habe ich aber jetzt gerade hier, bin ich zufälligerweise auf einen deutschen Twitch-Streamer oder über einen deutschen Twitch-Streamer gestolpert, beziehungsweise aufmerksam geworden, der auch sich ganz eindeutig im englischen Umfeld positioniert. Der macht seinen Stream auf Englisch. Hat Kumpels aus Amerika oder aus England, ja, macht da auch Cross-Promotion etc. Also von daher bist du da auf jeden Fall definitiv besser aufgehangen. Ja. Merkt man da an dem Twitch-Kanal ganz einfach auch, was schon Viewer und auch Abozahlen betrifft.
Ja klar, logisch.
Macht denke ich mal definitiv Sinn. Ja.
Viel breiteres Publikum, ganz klar. Logisch.
Ja, und
aber das ist natürlich auch das Problem, dich dann auch durchzusetzen gegen die wirklich großen Geschichten. Also ich glaube, im Podcast-Bereich ist es extrem schwer, sich da jetzt noch abzuheben und da jetzt noch mehr Hörer zu generieren, als wenn man in seiner kleinen deutschen Bubble bleibt, ist das wohl einfacher für viele Podcasts.
Ja, okay, du kannst natürlich.
Kommt aufs Thema an, muss man dazu sagen. Kommt aufs Thema
an. Ja, du kannst natürlich gucken, dass du entsprechend dein Potenzial ausnutzt, was dir hier einfach gegeben ist. Oder uns zum Beispiel. Da kann man natürlich auch gucken, dass man entsprechend wächst. Gibt es ja auch hier die eine oder andere Möglichkeit, da nochmal was zu pushen, etc. Aber du hast natürlich als englischsprachiger Podcast international gesehen einfach bessere Möglichkeiten, Hörerzahlen zu generieren.
Ja, klar.
Weil Englisch weltweit einfach gesprochen wird.
Ja, klar. Das ist
wahr. Das ist ganz einfach. Und da muss man dann auch gucken, gerade auch in so einem Medium wie Twitch, wo ich eben angesprochen hatte, macht es natürlich ganz klar Sinn, ja, wenn du sagst, okay, ich will den englischen Markt, und das ist ja nicht nur Amerika jetzt, sondern der Weltmarkt ist ja im Prinzip englischsprachig, dass ich das halt mache. Ja,
ja klar.
Als Podcast nochmal ein anderes Ding. Aber wir sind ja auch ein deutschsprachiger Podcast, von daher. Ja, GAS, Peng.
GHS?
GAS, alle Germany, Austria, Switzerland.
Ach so, oder Dach. Dach
oder kann man Dach, auch genau, sagen.
Ja. Ja. Ja, so ist das. Und in teilweise, ich habe in den Statistiken reingeschaut, haben wir auch Hörer in Belgien.
Überall da, auch wo man natürlich dann
Deutsch spricht, ja, Grenzbereich genau. Luxemburg haben wir ganz viele Hörer, interessant statistischerweise. Und Belgien, Niederlande, da wird ja auch sehr viel Deutsch gesprochen. Das grenzt noch so an, da sind auch einige Hörer, die uns zuhören.
Ja, ja, als ich noch teilweise das Hosting gemacht hatte und da die eine oder andere Plattform ausgenutzt habe, habe ich auch noch mal gesehen hier, du hast teilweise Downloads in Amerika. Klar, wenn da irgendwo einer dahin geschlagen hat, aus welchen Gründen auch immer, Urlaub, Arbeit, Liebesleben, ja, dann hört er, oder gibt es auch mal einen Download aus der Ecke. Ich glaube, Afrika habe ich mal was gesehen.
Spanien haben wir auch ganz viele,
genau,
das wird wahrscheinlich auch... Mallorca zum Beispiel, ne? Das ist auch
ein ganz groß. Die sind ja hier, apropos Corona, jetzt auch hier dabei und sagen, wir kriegen das hin. Ja, die Urlauber können kommen oder können gerne kommen.
Ja. Ja, was sollen sie anders sagen? Sagen, die müssen ja. Das ist das Problem und das ist ja auch ein ganz, ganz großer Wirtschaftsfaktor für die Insel Mallorca an sich. Ne? Das ist halt so. Ja. Und ich kann es auch irgendwo verstehen, ne? Dass die halt wollen, dass wieder die Leute kommen und dass das wieder geöffnet wird.
Ja, du siehst doch bei uns alleine schon, ja, wie viel gerade im Hotel, Gaststättengewerbe, wie viele Existenzen da mittlerweile einfach gefährdet sind, weil die Besucher fehlen oder die Gäste fehlen. Ja, nicht Besucher, sondern weil die Gäste fehlen. Und da bin ich mal gespannt, ob der ein oder andere die Kurve wirklich noch schafft bis Ende des Jahres, ja. Weil bei manchen ist es halt wirklich schon sehr, 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 sehr schlecht, ja.
Ja. Ja. Und es ist halt auch so, dass viele Gastronomen gar nicht die Möglichkeit haben, groß Rücklagen zu bilden. Und das ist gar nicht möglich zum Teil, weil die Margen sehr gering sind in diesem Bereich.
Ne? Naja. Das also ist halt so. Hier bei uns in der Region haben auch schon einige gesagt, mit den Auflagen, die sie haben, macht es für sie keinen Sinn, jetzt wieder zu eröffnen, weil mit der Hälfte der Bestuhlung, gerade jetzt, wenn die Sommersaison anfängt und du kannst draußen nur die Hälfte der Tische haben, macht das von dem Aufwand, den sie betreiben müssen, keinen Sinn. Sie machen lieber weiter mit dem Takeaway.
Ja, weil du hast halt trotzdem die Kosten, die du für das Lokal hast, hast aber, wie gesagt, nur die Hälfte der Bestuhlung im Lokal selbst. Ne?
Ja. Und da hast du auch wieder gehört, hier teilweise, wie gesagt, gerade bei 2-3, die halt vorher kein Takeaway gemacht haben, die halt jetzt mit angefangen haben, aufgrund von Corona, das ist halt, wo ich mich teilweise auch wundere, wie gut es läuft, weil die einfach Arsch der Welt sind, ja. Aber es gibt Leute, die halt wirklich gerne dann auch den Weg auf sich nehmen, wenn die Qualität halt stimmt. Ja.
Und es ist doch eine ganz simple Rechnung. Ich habe jetzt ein Lokal, sagen wir mal, ich habe 100 Sitzplätze, 50 kann ich nur bespielen oder darf ich nur bespielen, aber ich muss natürlich auch für die 50 Leute das Licht anmachen. Also die Kosten des Lichtes ist das gleiche, ob ich die für 100 Leute das Licht anmache oder für 50 Leute das Licht anmache. Weil ich ja die gleiche Fläche bespielen muss mit den 50 Leuten. Oder die Heizkosten, die im Winter jetzt wieder dazukommen werden. Ich gehe mal davon aus, dass wir im Winter noch die gleichen Reglementierungen haben werden, wie wir sie im Moment haben. Und die Heizkosten für den Raum sind die gleichen, ob da 100 Leute drin sitzen oder 50.
Ja, es kommt halt wirklich darauf an, wie sich das jetzt die nächste oder über den Sommer entwickelt. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn nichts Gravierendes jetzt passieren sollte, zweite Welle, ja, wie auch immer, ein Anstieg der Erkrankungen oder auch der Belegungen in Krankenhäusern, kann ich mir schon vorstellen, dass die Auflagen nochmal gelockert werden, gerade auch im Gaststättenbereich, um es einfacher zu machen, halt Umsatz zu machen, einfach. Kann ich mir, wie gesagt, schon vorstellen, dass es da nochmal entsprechend Lockerungen einfach geben wird, ja.
Ja, kann sein. Aber das ist ja alles nur auf Sicht. Wir können ja jetzt gar nichts
sagen. Ja, es wird auf Sicht gefahren. Aber ja,
klar.
Wenn die Sicht gut ist.
Ja. Hoffen wir es mal. Ja. Gut. Dann haben wir es. Das eine Thema lassen wir weg. Das ist uninteressant. Und ich würde sagen, wenn du jetzt kein Thema mehr hast, machen wir das Ding für heute zu.
Können wir machen, ja. Können wir machen. Also ich hatte noch, mir ist zwischendrin bei einem deiner Themen noch was eingefallen, aber das ist mir in der Zwischenzeit auch schon wieder entfallen. Also von daher.
Dann kann es ja nicht so wichtig gewesen sein, wenn es dir wieder entfallen ist.
Denke ich auch, ja.
Okay. Denke ich auch. Gut. Und dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
Jawohl. Bis dann.
Bis dann. Ciao. Ja, ciao.